Wir waren so organisiert, dass wir zu je zwei gefahren und oder gegangen sind. Wir wurden auch je zwei untergebracht. Keiner wusste die Adresse der anderen. Nur Moschke oder aus Warschau, den Namen habe ich vergessen, wussten alle Adressen und waren als Verbindungsleute für alle. Aus Sicherheitsgründen war dies erforderlich, hatte aber seine Vor- und Nachteile. Der Tag meiner Abfahrt näherte sich. Angst hatte ich überhaupt nicht, dieses Gefühl verwelkte, aber mein Gewissen gab mir keine Ruhe. Schließlich bin ich dabei, mein Leben zu retten und das Kind, das einzige lebendige Wesen, gegen dem ich eine verpflichtende Aufgabe trage. Es fällt mir schwer, es zu verlassen. Sehe aber zugleich keine Möglichkeit oder Ausweg, es mit mir zusammen zu versuchen zu retten. Mitnehmen das Kind kann ich nicht. Hier bleiben bedeutet Tod für beide. Ich beschloss zu gehen und klammerte mich an den Gedanken. Möglicherweise war das meine Entschuldigung für mich, das Mädchen von dort aus zu retten, indem ich es im Kreis der Untergrundpolen an eine polnische Familie lasse, ohne sich zu zeigen, in der Hoffnung, dass es alles Vergangene auch mich vergisst und vielleicht dadurch überlebt. Ich besprach auch mit Moschke diese meine Traummöglichkeit, der mir jede erdenkliche Hilfe versprach. Mein Gruppenpartner zum Wohnen und zusammen untertauchen war Moshe Ackerheiß. Er war circa 6 Jahre älter als ich, gehörte früher der gleichen zionistischen Organisation, war Freund von meiner Schwester Sonja. War kurz vor dem Krieg zum Militärdienst eingezogen und es gelang ihm lebendig zurückzukommen. Seine 3 oder 4 Brüder waren nach Russland und seine Mutter wurde mit einem der Transporte liquidiert. Sie war alleinstehend, vermäglich und hatte viele gute Freunde bei den Bauern. Sie gab alles, den Bauern zu verstecken. Der zurückgekehrte Sohn hatte nichts oder wusste nicht einmal, wo was ist und hatte ein schweres Leben. Eines Abends, es musste November oder Anfang Dezember 1942 gewesen sein, schloss ich zusammen mit meinem Freund die Tür hinter mir, schmeißte den Schlüssel der Wohnung und den Judenarmband mit Stern weg, verabschiedete mich von niemandem und wusste, dass ich niemals mehr hierher zurückkehren werde. Wir waren beide angezogen wie typische, gut angezogene Arier. Ich, hohe Stiefel, entsprechende Reithosen, kurze Winterjacke, kleines Kofferchen in der Hand, Hut auf den Kopf rechts geneigt mit kleinen Schmuckfeder auf der linken Seite. Wir verließen das Haus um 10 Uhr abends und gingen zu Fuß auf Seitenwege bis zum Dorf Pludi. Dort waren wir bei einer Bauernfrau aus dem Geschworenenkreis der Ackerreisens einige Tage. Wir waren in einem halb ausgebauten Teil des Holzhauses. Es war unbeheizt, sehr kalt, aber alles Bettzeug und die Betten gehörten der Familie Ackerreisen und standen dort und wir konnten nur so zudecken, dass wir nicht frierten. Zwei Tage später kam unsere Danziger Offiziersfrau, Name leider vergessen, sehr gut aussehend, gut angezogen, freundliches Erscheinen, das Vertrauen erweckte. Nach meiner neuen arischen Kennkarte ist mein Name ab heute Jan Wozniak. Genauso meine Geburts- und Arbeitskarte. Ausgefertigt mit meiner eigenen Fotografie und Unterschrift. Wir besprachen immer wieder unser Lebenslauf und die Vorsichtsmaßnahmen und legten den Termin der Abreise fest. Wir nahmen einen Zug, der an einem Sonnabend zwischen 9 und 10 abends abfährt und morgens zwischen 5 und 6 Uhr früh in Warschau eintrifft. An den verabredeten Treff- und Zeitpunkt trafen wir unsere Begleiterin, die uns die Fahrkarten übergab. Wir passierten verschiedene verdächtige Gesichter und stiegen in Zug ein. Der Zug war nicht voll besetzt. Aus Sicherheitsgründen versuchten wir, die Waggons zu wechseln. Derweil gehen durch die Züge Gendarmen, polnische Polizei und Bahnkontrolleure. Immer wieder sortieren sie aus den Sitzenden und nehmen sie mit. Alles unsere Leute, für die es keine Rettung mehr gäbe. Ich erkenne im Zug einige aus meiner Stadt. Hantja Wolf, ihr Bruder und Schwager Usil Weismann und noch einige. Wir tauschen Blicke, ohne uns gesehen haben zu wollen. Ich sitze und unterhalte mich mit meiner hübschen Begleiterin, auf die ich alles setze und die ich so viel zu verdanken habe. Meine Gedanken wandern von meinem Kind zu meinen Chevra, die zum Teil schon in Warschau sind oder den Weg noch vor sich haben. Und alle die, die genau wie ich nicht so sehr um das Leben kämpfen, als mit der Art des von den Nazis uns vorgeschriebenen Tod sich nicht abfinden wollen. Endlich, wir sind in Warschau. Wir steigen aus in Bahnhof Wileński. Im Ausgang, wie ein Spalier von uniformierten Ledermäntel bekleideten, aufgestellte Kragen, nach unten sitzende Hüte auf den Köpfen, scharfe Augen, die jeden durchstechen und durchleuchten. Es wird nach jüdischem Blut gerochen. Unsere Begleiterin macht sich an uns heran, unter den Arm greifend. Wir haben es geschafft. Nur etwa 20 Minuten später sind wir bei der Mutter unserer polnischen Fotografin und Freundin. Eine arme, gütige, alleinstehende Frau. Ein Sohn, sehr anständig, der bei der Mutter nicht wohnt. Eine kleine Einhalbzimmerwohnung in einem Hinterhof im Parterre. Wir bleiben über Tag, bis dunkel wurde. In dieser Wohnung können wir unmöglich bleiben. Abends kommen wir in die für uns vorgesehene Bleibe. Bis jetzt ging alles gut. Ich bin glücklich und zufrieden. Das Gefühl, unter anständigen Polen zu sein, macht uns wirklich überglücklich. Man soll den Glauben an die Menschen nicht verlieren. Der Sprung ist gelungen, aber deswegen noch längst nicht am Leben geblieben. Pause. Unser Quartier war in Praga, Radziminska 52, zweiter Stock, bei Czesław Kijinski, ehemaliger Zirkusmensch, unter den Künstlernamen Duo Alcaro, zurzeit Arbeiter bei der Eisenbahn. Seine Frau, Kabaretttänzerin. Beide im Untergrund eingeweiht, aber davon wird nicht gesprochen. Auch nicht über Juden. Unser Zimmer enthält zwei Betten, zwei Stühle, kleiner Tisch, zwei Fenster mit Gardinen, immer verhängt. Tagsüber wird nicht aus den Fenstern geschaut, auch nicht aus dem Haus gegangen. Abends manchmal geht man einzeln, bei besonderer Vorsicht im Treppenhaus, etwas frische Luft holen. Wir fühlen uns wie zwei Vögel in einen Käfig eingesperrt, wartend auf Verbindung oder auf etwas, was für uns unerreichbar war. Nach einigen Tagen kam unser Verbindungsmann Moschke. Wir waren überglücklich zu hören, dass die ganze Chevra es geschaffen und gut angekommen ist. Er berichtete auch, dass er Verbindung außer zum polnischen Untergrund auch zur Schomerzei wieder hergestellt hat und die Affäre Eusermann fast erledigt ist. Hier muss ich dem Leser auf die Seite wegen Eusermann verweisen. Eusermann lebt in Mienzyszec und besuchte uns zum Zwecke eines Organisieren sich und Kontakte knüpfen zur Schomerzei Zentrale in Warschau. Einige Wochen oder Monate später, als die Gebrüder Gellermann in Suchowola waren, machte der SS-Mann Schulz aus Suchowola eine Gastrollrazzia in Mienzyszec, ging direkt in die Wohnung des Eusermann und erschießte ihn, ohne etwas zu fragen oder zu sagen. Aus diesem Mord, bei den verhältnismäßig guten Beziehungen von Gellermann zu SS-Mann Schulz, entstand ein Verdacht, der in der Schomerer Zeierzentrale in Warschau einen Abklang fand. Diese Verdachtaffäre zu bereinigen wollte Moschke unbedingt. Er erzählte uns, dass sie jetzt so gut wie bereinigt ist. Da niemand von diesem Kreis am Leben geblieben ist, war es mir auch nach dem Krieg unmöglich, etwas darüber zu erfahren. Nur einmal habe ich von meinem Freund und Landsmann Ariel Lazar in Israel über diese Affäre gehört, ohne von ihm nähere Einzelheiten erfahren zu können. Ich selbst kann dazu nicht mehr sagen, als ich weiß, obwohl es mir auch heute, 40 Jahre nach den Geschehnissen, sehr am Herzen liegt, den Fall aufzuklären. Zugegeben, es war damals in den Augen von vielen eine Art Mysterie, vielleicht eine Unvorsichtigkeit, vielleicht Pech oder böser Zufall. Aber im Tiefen von meinem Herzen bin ich sicher und werde bis zu meinem Tode davon überzeugt sein, dass Moschke und Scholke Gellermann gute Juden, gute Zionisten und treue, übergebene Chaverim waren. Als solche haben sie gelebt, als solche sind sie wahrscheinlich im Ghettoaufstand in Warschau umgekommen. Ehre ihren Andenken. Am nächsten Besuch erzählte er mir, wie er von polnischen Schmalzownicks erkannt wurde, die ihn in einen Hof zerrten und die Hosen herunterließen, und mit 10.000 Zloty konnte er sich freikaufen. Aber was soll weiter sein? Wie soll es weitergehen? Unsere Ausgaben wuchsen. Wir zahlten für sämtliche Unterkünfte, für die Begleitungen. Und bei jedem Schritt. Es waren sehr anständige Polen, die uns geholfen haben. Aber es war nicht reiner Idealismus. Das könnten wir auch nicht von denen erwarten. Dazu waren sie auch arm genug. Wie soll es weiter werden? Ein Ende des Krieges ist überhaupt nicht zu übersehen. Zu dieser Zeit kursierten im Hintergrundkreisen Wunschillusionen über Möglichkeiten, nach Rumänien und von dort über die Türkei nach Eretz Israel zu gelangen. Aber dazu braucht man Geld, viel, viel Geld. Dass solche wie wir in unserer Lage sich für so etwas begeistern, ist selbstverständlich. Wir besitzen auch ein großes Kapital, indem wir hier echte gestohlene Kennkarten, Arbeits- und Geburtsurkunden bekommen können. Zur gleichen Zeit warten Hunderte von Menschen im Ghetto, die alles geben würden, um zu arischen Papieren zu gelangen. Hier das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden, wäre unsere Rettung. Ich schaltete schnell und erinnerte mich und meinen Freund an mein Kind und an meinen Plan, es zu retten. Eine mich verpflichtende Lebensaufgabe meiner Familie und mir gegenüber. Mit diesem Gedanken voller Begeisterung meldete ich mich freiwillig, diese voll Abenteuer- und Risikoreise mit den arischen Kennkarten in das Ghetto von Mensejets zu unternehmen. Wenn es nicht gelingt, habe ich als zum Tod gezeichneter auch nichts verloren. Gelingt es, hätte mein Leben wieder einen Sinn. Einen Sinn für meine Chevra und mein Kind. Vielleicht. Vielleicht. Das Leben bei Duo Alcaro alias Kijinski hatte auch ihre Besonderheit. Die Kijinskis waren arme Leute, kinderlos. Wir zahlten auch so viel, dass es zum Leben sicherlich für alle vier ausgereicht hätte. Unsere Geldreserven hätten nur davon ausgehend für eine längere Zeit gereicht. Das wäre vernünftig, wenn es keinen Alkohol gäbe. Und wenn meine zwei Polen den Alkohol nicht so verfallen wären. Jeden Tag um 6 Uhr abends, als Duo von der Arbeit zurückkehrte, wurde die erste 1-Liter-Flasche echten oder selbstgezogenen Wodka geöffnet. Und spätestens bis die Frau gekommen ist, um 10 Uhr abends, wurde sie geleert und eine frische geöffnet. Getrunken wurde in Gläser. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur einmal eine Flasche nicht leer getrunken zu haben. Ich muss zurückdenkend lachen, als ich das erste Mal ein Glas hausgemachte Wodka Bimba herunterschluckte, verlor ich Sprache und Atem. Mit klopfenden Rücken und hebenden Armen fand ich mich nach längerer Pause wieder zurecht. Mitmachen mussten wir, um nicht als Miese bzw. als Spielverderber zu erscheinen. Schließlich leben wir auf ihre Gnade. Um 6 Uhr, das war die tägliche Vorspeise. Als die Frau Duo um 10 Uhr heimkam, fing es richtig von neu an, diesmal zu viert. Als man heimlich und schicker wurde, zeigte die nicht sehr ernste Frau Duo oft genug intime Sympathien und Herr Duo zeigte oder spielte oft Gefühle der Eifersucht. Selbstverständlich vergaß weder ich noch mein Freund auch nur auf eine Sekunde über unsere Lage und Schicksal. Aber es erforderte sehr viel Spitzengefühl, zwischen den Höhepunkten zu balancieren. Die Angst und Gefahr eines Kraches mehrte sich zunehmend. Betrunkene Menschen, Polen insbesondere, können unberechenbar sein. Manche polnische Trinkgelagen kann auch unter besten Freunden mit Schreie und Schlägerei enden. Dazu ist es aber niemals, solange ich dort war, circa 2-3 Monate, gekommen.